Heute bei «Apropos» Liebe in all ihren tausend Formen. Bei der einen passiert es in einer Bar. Deck vom Blitz getroffen. Die anderen lernen sich beim Arbeiten kennen. Über Freunde im Internet. Man kommt zusammen, hat eine Beziehung, erlebt Höhen und Tiefen.
Es ist halt sehr vieles nicht planbar in dieser Beziehung. Ich hoffe, auf dass die Zukunft das richtet und uns eine richtige Beziehung führen.
Ich hoffe, dass er ein bisschen weniger stur ist.
Oh nein, das Datum. Es wird ein Datum fix.
Hoffentlich ein bisschen besser wird.
Aber ich habe mir auch andere Sachen verbessert.
Ich finde das eine sehr schöne Qualität. Verbundenheit, wenn wir wirklich physisch beieinander sind. Und Verbundenheit, die da bleibt, auch wenn wir nicht beieinander sind.
Man streitet und man lacht, aber man wächst man zusammen, aber auch nicht. Das Leben ist voller Liebesgeschichten. Glückliche und unglückliche. Im aktuellen Magazin, wo das Wochenende nach seiner Sommerpause wieder startet, sind 12 Liebesgeschichten gesammelt. Stille, laute, verrückte und nicht so verrückte. Drei von diesen Geschichten erzählen wir heute hier, bei «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Bas» und der «Berner Zeitung» im «Bund» und den anderen Mediatiteln. Der Gast ist Sascha Britzka vom Magazin, der das Liebesheft koordiniert hat. Ich heiße Philipp Loser. Hoi Sascha.
Hoi Philipp.
Sascha, wir fangen mit einer indiskreten Frage an und ich traue mir, die Nummer zu stellen, weil du sie selber auch im Editor behandelst. Die Frage ist die: Wie hast du dich eigentlich verliebt?
Ja, so richtig verliebt habe ich mich, glaube ich, zweimal in meinem Leben. Also das erste Mal die erste große Liebe, aber mein jetziger Freund ist eben meine zweite Liebe. Und wir haben uns kennengelernt in einer Bar, in der ich ab und zu heute noch arbeite. Er ist nach dem Fußballtraining vorbeigekommen, mit der Mannschaft noch ein Bierchen trinken. Und wir haben uns eigentlich so flüchtig gekannt, aber so richtig geredet haben wir nicht wirklich. Und ich bin ehrlich gesagt ganz schön eingeschüchtert von ihm. So gross, gut aussehend, schweigsam, so wie man sich das halt vorstellt. Und ich als Bedienung komme dann an den Tisch. Und als ich die Bestellung aufgenommen habe, hat es so einen sehr intensiven Moment gegeben. Wenn man sich doch so anschaut und einfach weiss, dass man gesehen wird. Und da war mir klar gewesen, dass so sich Liebe muss anfühlen muss.
Hast du denn schnell gewusst, dass dein Gegenüber, der grosse, schweigsame, schöne Mann, gleich empfindet?
Ich glaube, gewusst habe ich es nicht, nein. Aber wenn du weißt, dass die Person dich genau so sieht, wie du sie siehst. Du weißt nicht, ob man für immer zusammenbleiben wird, aber so das Gefühl haben, auf der gleichen Wellenlänge zu sein und das Gleiche zu denken in dem Moment, das habe ich schon sofort gehabt, ja.
Ihr seid dann tatsächlich zusammengekommen und das war dann wie im Rausch, schreibst du in diesem Editor. Wie genau und wie lange hat der Rausch angedauert?
Ja, ich weiss nicht, ob das alle kennen, muss ich wirklich sagen. Wenn man doch sich das erste Mal verliebt, und es war nicht das erste Mal, aber es war wie es beim ersten Mal, ist man so in dieser ganz blinden Verliebtheit, wo man so nichts essen kann, nichts trinken kann. Man hat so die Schmetterlinge im Bauch, aber es sind wie nicht Schmetterlinge, sondern eher so Steine. Mir war fast so schlecht gewesen, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, weil ich so aufgeregt war. Und so ist es gewesen. Es ist so wie ich habe es mal geschrieben wie ein Fiebertraum. Aber ein Fiebertraum ist ein bisschen negativ konnotiert. Es war wirklich eher wie ein Rausch gewesen. Ich habe mich nicht konzentrieren können, weil ich immer daran denke, dass wir uns ja könnten wieder sehen, heute zum Beispiel. Und jedes Mal, wenn wir uns wieder gesehen haben, dann haben wir geredet und geredet und sind erst am 5 Uhr morgens ins Bett und dann bin ich so müde am nächsten Tag, dass ich wieder denke, oh nein, wann sehen wir uns dann wieder? Es ist so ein bisschen so das Perpetuum mobile, oder, das sich aufbaut.
Tönt aber ein bisschen anstrengend.
Unglaublich anstrengend. Also ich glaube, ich hätte das nicht lange so ausgehalten, wenn es sich nicht einmal irgendwann wieder ein bisschen beruhigt hat. Mit der Zeit, wenn man sich mehr sieht und sich aneinander gewöhnt, ist es nicht mehr ganz so aufregend. Nach 7 Jahren heute hat es sich ein bisschen eingependet. Aber gleich so die tiefe Verliebtheit, das Ankommensein, die Vertrautheit, die ist eben dann nie gegangen.
Bist du auch mal aufgeregt, bevor du ihn siehst?
Immer, ja. Und ich vermisse ihn auch immer. Jedes Mal denke ich, ah cool, jetzt komme ich heim. Und jetzt sehe ich ihn wieder.
Dass wir die Geschichte erzählen von dir, hat ja auch einen Zweck. Weil du schreibst eigentlich, das Nachdenken über diesen Moment war wie die Initialzündung für dich, ein Heft über die Liebe zu machen.
Ich rede ja sehr oft mit meinen Freundinnen und Freunden über Liebe. Es ist, wenn wir uns sehen und dann irgendwie ein Prosecco in der Bar trinken, dann geht es halt sehr meistens um Beziehungen, wie die funktionieren oder was jetzt gerade nicht so gut oder gut läuft. Und dann habe ich gemerkt, wenn mir so erzählt worden ist, wie sie sich verliebt haben, dass es ganz anders war als bei mir. Irgendwie, es war nicht immer die blinde, unberechenbare Verliebtheit gewesen, wie ich es jetzt ein bisschen geschildert habe. Ich habe gemerkt, dass meine Kolleginnen eher so einen tiefen Ozean hatten, wo sie so die Vertrautheit gefunden haben. Oder eben gar nicht, dass sie am Anfang so sehr, sehr unsicher gewesen sind und dass es wie so wie eine Blume zuerst hat müssen wachsen musste, um zur vollen Blüte kommen. Also erst nach Jahren haben die sich so angekommen gefühlt. Und dann habe ich gedacht, ja, was ist das eigentlich, die Liebe? Und wieso reden wir so wenig über das in der Öffentlichkeit? Man redet viel mit Kolleginnen, glaube ich, aber so ganz öffentlich ist immer noch im Privaten in der Schweiz.
Das ist also nicht die kleinste Frage, die du dir da vorgenommen hast. Wie seid ihr beim Magazin vorgegangen? Was wollt ihr genau zeigen? Weil das Thema ist riesig, es ist unendlich.
Es ist unendlich gross. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, um in dem Heft, das wir gemacht haben, nur auf die romantische Liebe zu fokussieren. Ich glaube, es gibt noch ganz viele andere, eben die Liebe für deine Mutter, die Liebe für deine Freundinnen. Aber ich glaube, die romantische Liebe ist die Form von Liebe, wo man den Kopf verlieren kann. Und darum habe ich gedacht, das ist die Liebe, die so Grenzen überwinden kann. Und die will ich eigentlich zeigen. Und dann habe ich einfach überlegt, okay, welche Liebesgeschichten interessieren mich persönlich und wie komme ich an die an? Und natürlich habe ich dann ganz, ganz vielen Leuten Ohren voll gehüllt, dass ich jetzt Liebesgeschichten suche und die sollen mir doch ihre besten Liebesgeschichten erzählen. Und so nah dies nah haben wir ganz, ganz viele Liebesgeschichten gefunden und einen Teil von denen haben wir jetzt eben auch noch erzählen.
Das Resultat von diesem Vollheulen, wie du es jetzt nennst, Sascha, ist jetzt da. Es ist ein sehr diverses Heft geworden. Es gibt kaum eine Art von einer romantischen Beziehung, die dir nicht abbildet. Es gibt ganz junge und ganz alte Liebe. Es gibt Polyamorie und BDSM. Es gibt verbotene und heimliche Liebe. Liebe über Grenzen weg, über sichtbare und über unsichtbare. Und wir da jetzt für diese Folge ein paar von diesen Geschichten rauspicken. Und ich würde gerne anfangen mit der Geschichte von der Tara.
Es ist nicht einfach irgendjemand, sondern ich kenne ihn von früher. Wir sind, als wir etwa 12 waren, sind wir schon alleine so zusammen gewesen. Also er war eigentlich mein erster Schulschatz gewesen und dann haben wir uns aus den Augen verloren und jetzt wiedergefunden.
Wie seid ihr auf sie gekommen und was macht sie speziell?
Ich kenne Dara ja vom Thronfolge-Podcast. Und für die, die regelmässig das Magazin lesen, erinnern sich vielleicht, letztes Jahr bin ich mit ihr und der Karin auf Südfrankreich in das Nacktdorf gefahren.
Magazin lesen oder apropos gelost dazu?
Oder apropos gelost, natürlich. Wir sind auf Kap Dakt auf Südfrankreich in Nacktdorf zusammengefahren und ich habe dann eine grosse Reportage über das geschrieben und da auch erzählt. Und während dieser Reise hat Dara immer wieder mit ihrem Freund telefoniert, mit dem Anton. Und wie sich dann herausgestellt hat, sitzt der Anton im Gefängnis. Mhm. Und darum hat Dara immer wieder halt müssen mit ihm telefonieren, weil sie nur dann das Telefon kann abnehmen kann, wenn er ihre anruft. Also sie kann ihn gar nicht anrufen. Und schon dort habe ich gedacht, wow, das ist ja eine verrückte Geschichte. Und die will ich eigentlich unbedingt mal erzählen. Und zum Glück hat Dara die auch erzählen, weil wo ich sie dann, sie war natürlich in meinem Hinterkopf für das Liebesheft, und als ich sie dann gefragt habe, war sie voll begeistert und hat gerade zugesagt.
Das ist eine absolut verrückte Geschichte, auch wenn sie ganz fest davon lebt, dass man wie hofft, dass es gut auskommt, denn irgendwann, oder jetzt heisst es ja eigentlich recht gut für die Umstände, aber irgendwann, hoffentlich, kommt der andere wieder raus. Hat sie sich überlegt, was passiert, wenn denn die Realität nicht der Fantasie entspricht, die sie sich jetzt macht, der Vorstellung von dem künftigen Zusammenleben?
Nein, ich glaube, überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Teil von dem Schutzmechanismus, wo sie aufgebaut hat. Weil Dara ist ein Mensch, die, sage ich jetzt einfach so, weil, so wie ich sie kenne, lebt Tag für Tag. Und das bewundere ich unglaublich an ihr. Und sie hat mir während dem Interview gesagt, sie kann nicht an die Zukunft denken. Natürlich hat sie Perspektiven und sie hat über wahrscheinlich schon jede Möglichkeit von diesen Zukunftsperspektiven geredet, wie es sein sollte. Aber wenn sie daran denkt, wie lange das noch könnte gehen oder was denn tatsächlich wäre, sie wird verrückt werden.
Das ist ein Umstand, wo man sehr oft mega eine Ohnmacht spürt, weil man einfach nichts ändern kann. Und das hoffe ich schon sehr fest, dass sich das bald ändert.
Und sie hat mir erzählt, sie steht jeden Tag auf und bewertet das wie neu und sagt, fühlt sich das jetzt gut an oder nicht? Und solange sich das gut anfühlt, macht sie das. Und wenn es sich irgendwann nicht mehr gut anfühlt, dann muss sie anfangen zu schauen, was sie macht. Aber bis jetzt ist der Moment noch nicht eingetroffen.
Wie lange sind die zwei schon zusammen?
Ich würde sagen, 1,5 Jahre jetzt etwa. Im Februar oder März, das steht im Magazin noch genau, letztes Jahr.
Und es ist eine sehr intensive Beziehung, kann man sagen.
Sehr intensiv. Sie telefonieren mehrere Stunden pro Tag zusammen. Also der Anton, nachdem er seinen Tagesablauf durchgespielt hat, kommt dann in seine Zelle zurück und kann dann ein Telefon, ein Schnurtelefon abnehmen und dann seiner Freundin anrufen und dann sind die manchmal 2, 3, 4, 5 Stunden am Stück am Telefon und erzählen einander die banalsten Sachen, die passiert sind und eben auch sehr nicht banale Sachen. Dann reden sie über die Zukunft, über ihre Pläne, über lustige Sachen, erzählen sich Witze, lesen sich Geschichten vor. Wirklich alles, was man sich vorstellen kann.
Mir gefällt, dass wir wie nicht darum herumkommen, zu kommunizieren. Weil das eigentlich alles ist, was uns bleibt in dieser Situation, wo er halt wie nicht da ist und wir nur telefonieren können. Und ja, dass wir uns wirklich, dass wir das mega schätzen, was wir haben und durch das auch kreativ werden und immer wieder irgendwie probieren, Nähe zu schaffen.
Der hat für die Geschichte auch mit ihm geschwätzt. Wie geht es ihm in dieser Beziehung?
In dieser Beziehung geht es ihm sehr gut. Im Gefängnis wiederum wahrscheinlich nicht so. Aber er hat gesagt, das, also diese Beziehung ist das, was ihm eigentlich Kraft gibt, um dort durchzuhalten. Also sein Leben fängt an, wenn er das Schnurtelefon abnimmt.
Und das Telefonieren ist wahnsinnig teuer, oder? Das habe ich gelernt noch.
Wahnsinnig teuer. Das habe ich auch nicht gewusst, bevor er es mir erzählt hat. Aber es gibt eine Firma, die hat das Monopol auf das. Also eine Firma tut die Telefonie vom Gefängnis aus weiterleiten und die verlangt also mehrere Franken pro Minute oder so. Also das kostet ihnen ein Vermögen, mehrere 100 Stutz pro Monat, um mit der Dara zu reden. Mm. Und sie tun das familiär alle aufteilen, damit er das überhaupt machen kann.
Die Beziehung findet im Virtuellen statt, kann man sagen. Sie läuft sich aber schon im Besucherraum, aber es hat so etwas sehr Entrücktes. Ist auch das, was man bei dieser Geschichte über die Liebe allgemein lernt, dass es ganz viel mit der Vorstellung von Liebe zu tun hat? Von der eigenen Beziehung, vom Gegenüber, von einem selber?
Ich glaube, ihre Geschichte zeigt schon auf eine fast sehr kitschige Art auf, was Liebe eben sein kann. Ein Leben in Fantasie. Also es bleibt ihnen ja auch nicht so viel anders übrig. Klar, sie sehen sich ab und zu, aber das ist alles, was sie haben. Sich vorstellen, wie es mit ihnen könnte sein. Und gleichzeitig hat Dara mir gesagt, sie hätte noch nie eine erfülltere Beziehung gehabt und noch nie ein besseres Sexleben. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Aber ich glaube, dadurch, dass man so fest muss mit der Sprache miteinander arbeiten muss, kennt man sich so gut, wie man sich sonst gar nie kennenlernen würde auf einer persönlichen Ebene. Und das ist eben auch Liebe. Liebe ist an eine gemeinsame Zukunft glauben, ohne zu wissen, ob sie jemals wird kommen.
Das ist noch verrückt, oder? Man hat das Gefühl, die Geschichte braucht ein Happy End, bei sie ist ja jetzt schon recht glücklich.
Ja, klar. Also ich meine, ich glaube, man muss sich ein Glück ein bisschen auch einreden, weil wenn man sich eingestehen würde, was es tatsächlich ist, nämlich eben am Telefon 3 Stunden am Tag sein, dann würde man an dem eingehen. Und ich glaube, das machen sie so, so, so gut, dass ich mir nicht vorstellen könnte. Also ich kann mir kein besseres Pärli vorstellen, wo das eher könnte schaffen wie die zwei.
Ich hoffe einfach auf die Zukunft. Ich glaube, das fasst es gut zusammen. Ich hoffe auf die Zukunft. Und ich hoffe, dass alles, was wir jetzt wie so uns aufbauen und erarbeitet in Kommunikation und so, ja, so in Vorgespräch quasi, dass das dann gut kommt. Es ist halt sehr vieles nicht planbar in dieser Beziehung. Ich hoffe, auf dass die Zukunft das richtet und uns eine richtige Beziehung führen.
Wer noch mehr von Dara hören will, sie war heute zu Gast im Podcast «Elephant Stories», wo die ehemalige Moderatorin von «Apropos», Miriam Gabatulli, zusammen mit Charlotte Heile macht. Ein super interessantes Gespräch, mit euch den Link sehr gerne in Episoden beschreiben. Wir gehen zur zweiten Geschichte, zu der von der Melanie und von Pascal.
Ich liebe an Pascal, dass er so hilfsbereit ist, dass er um mich kümmert und auch wenn ich nicht gut getroffen bin, dass er mich aufmuntert. Ja, und das liebe ich ihn an mir.
Kannst du es die beiden vorstellen?
Melanie und Pascal sind mir vom Verein Liebe Plus vermittelt worden. Und sie haben sich auf einer Plattform für kognitiv beeinträchtigte Menschen kennengelernt.
Wie lange sind sie schon zusammen?
Ich glaube, sie sind um die 2 Jahre mittlerweile zusammen. 2,5 Jahre, wenn es mir recht ist. Und das ist eine der längsten Beziehungen für die Melanie. Also sie hat gesagt, sie hätte auch schon längere Beziehungen gehabt, so ein Jahr oder so. Aber für sie ist das jetzt ihre erste große richtige Beziehung.
Und auch diese Beziehung ist nicht ganz widerstandsfrei, kann man sagen, ähnlich wie bei der Dara.
Nein, es ist nicht ganz widerstandsfrei, aber sie haben mit anderen Widerständen zu kämpfen. Ich glaube, dadurch, dass sie sind zwar sehr, sehr eigenständig, also Melanie lebt zum Beispiel allein in ihrer eigenen Wohnung und Pascal lebt mit seiner Mutter zusammen, aber dadurch, dass sie eben kognitiv beeinträchtigt sind, müssen sie ganz anders, glaube ich, an die Sache herangehen. Das sage ich jetzt so, ich kann es mir nur vorstellen, aber sie kommunizieren auch miteinander ganz anders, wie wir das uns sonst gewohnt sind von anderen Beziehungen.
Kannst du mir ein Beispiel geben?
Sie sind unglaublich ehrlich miteinander. Ich glaube, wie wir sozialisiert worden sind mit so Interpretation von gewissen Tonlagen, dass wenn man das in einem falschen Ton gesagt hat, hat man es auch so böse gemeint, das hören sie vielleicht gar nicht so. Sie sind wirklich sehr, sehr direkt in der Kommunikation und sagen sehr deutlich, was sie voneinander möchten. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns alle könnten abschneiden könnten in Beziehungen, was vielleicht ein bisschen verloren geht.
Er wünscht sich zum Beispiel, dass Melanie endlich zu Gott findet und ein bisschen abnimmt.
Ja, also das hat er mehrfach auch betont in unserem Gespräch. Er möchte, dass sie abnimmt. Er möchte, dass sie sich jetzt endlich dem annimmt, weil er weiß, dass sie das kann. Und er findet, sie sei einfach, tut sich nicht so gut schauen. Und wenn sie sich eben besser schaut, dann geht es ihr auch besser. Dann muss er sich auch nicht so immer um sie kümmern, im Sinne von, wenn es ihr schlecht geht, sie aufmuntern.
Ich hoffe, dass sie sich einfach überall bemüht und nie aufgibt vor allem. Und stark wird sie als Frau und nicht einfach ihre Schwäche zeigt, sondern mehr ihre Stärke zeigt. Auf das hoffe ich. Und dass unsere Beziehung einfach ziemlich lang hält.
Und der Pascal ist sehr religiös und er betet jeden Tag zu Gott, weil Gott ihm geholfen hat, eine schwierige Zeit zu überstehen, über die er dann auch erzählt in seinem Text. Und er möchte gerne das können teilen mit der Melanie. Sie ist jetzt aber nicht so gottesfürchtig wie er. Und das ist ein grosses Thema bei ihnen zwei.
Wäre wahrscheinlich auch in jeder anderen Beziehung ein grosses Thema. Gibt es denn etwas, was Melanie sich von Pascal wünscht?
Sie wünscht sich sehr, dass er ein bisschen kommunikativer ist. Das klingt jetzt so lustig, weil sie sind ja sehr direkt. Aber sie möchte gern, glaube ich, mehr mit einbezogen werden. Pascal ist sehr ein sturer Kopf und das sagt er von sich selber auch.
Dass sie einfach viel Kraft für mich nimmt, für meine Sturheit und alles, was ich kann. Und für das bin ich froh. Und ja, Darum tue ich sie lieben.
Und Melanie möchte, dass er ein bisschen mehr auf sie eingeht und zum Beispiel, wenn er gerade Fußball spielen geht, dass er ihr zum Beispiel Bescheid sagt am Abend, hey, ich gehe jetzt Fußball spielen und sich nicht einfach irgendwie ein paar Stunden nicht meldet und sie macht sich dann Sorgen. Hm. Eigentlich sehr normale Konflikte, die man ja auch sonst in Beziehungen hat. Aber ich finde das auf eine sehr liebevolle und gleichzeitig direkte Art, wie sie das eben miteinander aushandelt.
Ich hoffe, dass er ein bisschen weniger stur ist. Man meint, wenn ich irgendetwas vorschlage, oder so, er will lieber gerade spielen am Nachmittag oder irgendetwas verschieben wegen dem, dass er ein bisschen die Sturheit.
Oh nein, das Datum. Es bleibt der Datum fix.
Hoffentlich ein bisschen besser wird.
Aber ich habe mir auch andere Sachen verbessert. Also in dem Sinne wird das so.
Würdest du sagen, in einer Beziehung ist es entscheidend, dass man alles, wirklich alles, seinem Gegenüber sagt? Totale Ehrlichkeit.
Alles ist übertrieben. Natürlich nicht alles. Und ich glaube, alles einander zu sagen, kann einer Beziehung auch schaden, weil ich glaube, dass man nicht alles so meint, wie man es im ersten Moment denkt. Vielleicht denkt man etwas und irgendwie 3 Stunden später ist es dann schon wieder ganz anders, weil man die Emotionen sich wieder ein bisschen geleitet haben. Und ich glaube, von dem sollte man sich wie nicht leiten lassen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir viel zu wenig kommunizieren in unseren Beziehungen. Dass man nämlich von dem ausgeht, die Person kennt mich so gut, die muss jetzt wissen, dass ich ja so und so bin. Mm. Und eigentlich weiss sie es ja und müsste jetzt so reagieren. Also man tut sehr, sehr viel Wissen voraussetzen, wo nicht eben immer vorhanden ist. Also ich merke das ja selber noch nach 7 Jahren. Ich würde sagen, ich kenne meinen Freund sehr gut, aber gleichzeitig reagiert er dann manchmal so und ich interpretiere das in eine ganz andere Richtung. Oder wiederum ich sage das in einem falschen Ton und er interpretiert das in eine ganz andere Richtung. Und ich glaube, an dem kann man immer arbeiten. Also egal, wie lange man zusammen ist, der Ton ist einfach wirklich entscheidend in einer gut funktionierenden Beziehung.
Mit einem ganz schnellen Bogen zurück zu deinem rauschhaften Kennenlernen von deinem Freund schlagen. Das ist mit Abstand das Schlimmste in so einer Phase, wenn man am Kommunizieren ist und dann die ganze Zeit überlegt, wie oder was denkt jetzt das Gegenüber nach dem SMS. Habe ich das Falsche geschrieben? Habe ich das Falsche gesagt? Oder?
Ja, es ist auch unglaublich aufregend, wenn man so ein SMS abschickt und dann etwas wagt und dann denkt man so, ah, habe ich es jetzt komplett versaut mit dem oder kommt dann gleich noch etwas zurück. Aber ich glaube, das ist ein Leben und man muss sich das getrauen, weil ohne das würde man eben auch nie in den Rausch hineinkommen. Ich meine, man kann auch in ein Loch hineinfallen, das sicher, aber den Rausch gibt es eben nur mit dem Risiko zusammen.
Sehr schön. Wir kommen zur letzten Geschichte und zwar ist das die von der Barbara und dem Hans-Peter.
Liebe heisst für mich Verantwortung übernehmen für mich selber. Für alle meine Gefühle, für alles, was bei mir passiert. Wenn ich mit mir immer liebevoller werde, dann kann ich auch mit ihm liebevoll sein.
Sie haben sich erst ein bisschen später kennengelernt, oder? Macht es das anders?
Genau, Barbara und Hans-Peter haben sich schon kennt, aber sind wir noch nicht mega begeistert voneinander gewesen. Und erst nachdem sie beide Beziehungen hatten, haben sie sich erneut kennengelernt und sind dann sich ein bisschen näher gekommen und haben sich neu kennengelernt, würde ich jetzt mal so sagen, dadurch, dass sie sich beide auch entwickelt haben. Und erst dort haben sie ineinander die Liebe gefunden, wo sie gesucht haben. Und ich glaube schon, dass es das anders macht. Und da können vielleicht viele von unseren älteren Zuhörern sich wieder drin finden. Ich glaube, wenn man mal so fest geliebt hat und dann eben enttäuscht worden ist oder es einen Bruch gegeben hat, wo man verletzt worden ist, kommt eine ganz grosse Leere mal ins Leben hinein. Und die Person, die es schafft, die Leere zu füllen, ist so toll für einen, aber gleichzeitig ist man so misstrauisch, weil man nicht genau weiss, soll man jetzt nochmal, weil man schon noch im Hinterkopf hat, wie fest das es wehtun hat, nachdem es kaputt gegangen ist. Und gleichzeitig weiss man eben so genau, wie noch nie wahrscheinlich, was man möchte und vor allem auch, was man nicht möchte. Und man ist so wählerisch in dieser zweiten Beziehung, glaube ich, dass es ja unglaublich schön ist, dass es doch noch passiert, dass man sich dann gleich noch auf das einlässt.
Sie reden beide von einer Stille zwischen sich. Sie beschreiben die auch als etwas sehr Schönes. Kannst du etwas mit dem anfangen?
Ich glaube, die Stille, die sie zwischeneinander auch meinen, ist der Raum, den sie zwischeneinander haben. Also auch der physische Raum. Weil sie sich immer wieder Raum geben, dadurch, dass der Hans-Peter im Tessin wohnt und Barbara in Zürich. Die sehen sich immer nur so sporadisch. Also mal dann voll auf einem Raum für mehrere Wochen und dann wieder gar nicht. Und ich glaube, dass das sehr wichtig und auch sehr gut für eine Beziehung kann sein. Man hat ja so die Tendenz, mit einer geliebten Person immer zusammen zu sein. Immer, weil es ist so toll mit der. Und dann kommt man in so einen, eben wieder den Rausch rein. Aber gleichzeitig, wenn man dann zusammen ist, merkt man, irgendwann hat man vielleicht ein bisschen ausgeredet. Es ist wie nicht mehr so viel passiert, was man miteinander sagen kann. Und dann fängt es eben an, so ein bisschen kriseln, weil dann fallen einem so die mühsamen Sachen auf oder so. Ja, wenn man zu viel voneinander will, wird der Druck halt zu hoch und man fängt einander so ein bisschen auf die Nerven gehen. Und ich glaube, dass der Raum, den sie einander geben, eben sehr gut funktioniert, um wieder etwas zu erleben, um einander wieder anfangen zu vermissen. Und wenn man dann wieder zusammenkommt, hat man wieder ganz viel, was man miteinander teilen kann. Also ich merke das bei mir selber, wie mir das unglaublich gut tut.
Ich finde das eine sehr schöne Qualität, weil man halt wirklich dann so die unterschiedlichen Pole spürt. Verbundenheit, wenn man wirklich physisch beieinander sind, und Verbundenheit, die da bleibt, auch wenn man nicht beieinander sind.
Sie sind ein Beispiel für ein Pärchen, das extrem an der eigenen Beziehung arbeitet, kann man glaube ich sagen.
Extrem kommunikativ sind in der eigenen Beziehung, auf jeden Fall. Ich glaube, es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, weil sie haben zusammen auch einen Tantra-Kurs, den sie für Paare anbieten. Sie sind Paartherapeuten und beraten sich dann in diesen Seminarpaaren beraten. Und da merkt man auch ein bisschen, wo der Fokus von ihnen in der Kommunikation ist. Also immer auf Krisen natürlich. Sie sind sehr aware, würde man jetzt sagen im Englischen, was sich selber angeht, aber was auch ihre Beziehung angeht. Und manchmal wirkt es ein bisschen wie eine Überanalyse, aber ich glaube, sie haben sich sehr, sehr fest überlegt, was sie von dieser Beziehung möchten und wie die Beziehung sie selber auch kann zu einem besseren Mensch machen.
Durch unsere Bereitschaft zum Hinschauen gelingt das immer schneller und besser, dass wir die Konfliktpunkte dürfen da haben. Sie dürfen da sein und sie lösen sich auch dementsprechend schnell wieder auf.
Ich glaube, das Geheimnis liegt darin, dass man nicht versucht, den Konflikt beim anderen zu lösen, im Sinne von, der macht etwas falsch, der müsste es anders machen, weil dann sind wir machtlos, das passiert nie. Sondern, dass man eben die Verantwortung für sich selber übernimmt und sagt, wenn es einen Konflikt gibt, ja, was kann ich bei mir ändern, dass es wieder gut ist und dass es auch nachhaltig gut bleibt.
Und das, glaube ich, ist sehr wichtig, weil so fühlen sie sich eben dann beide wohl in dieser Beziehung. Nicht unbedingt, weil sie nie Streit haben. Ich glaube, sie haben schon auch ihre Differenzen. Aber weil sie immer von sich aus schauen, okay, was kann ich machen, um den Streit aufzulösen? Und nicht, was kann die andere Person machen, um den Streit aufzulösen?
Aber es klingt schon alles ein bisschen anstrengend, nicht?
Es klingt anstrengend und ich glaube, Beziehungen sind grundsätzlich auch anstrengend.
Muss das wirklich so sein?
Es ist beides. Ich glaube, Beziehungen sind streng und man muss daran arbeiten, aber mit der richtigen Person kann das eben auch einfach gehen. So, und die Anstrengung ist es dann eben auch wert, weil ohne den anstrengenden Teil von Beziehungen gibt es eben den schönen Teil von Beziehungen nicht. Ich bin auch überzeugt, Menschen, die nie miteinander streiten, machen irgendetwas falsch. Weil du musst unbedingt mal miteinander streiten, um eben auch können, die Versöhnung dann wieder haben und um es wieder zu schätzen wissen, was man ja eigentlich aneinander hat.
Was hat die selber die Arbeit an diesem Heft gelernt?
Das haben mich schon ein paar gefragt und ich überlege mir das immer wieder aufs Neue. Und es ist keine Erkenntnis, die jetzt euch würde, glaub, umhauen. Ich glaube, ich habe gelernt, dass Liebe alles ist. Liebe ist Akzeptanz, Liebe ist Vielfalt, Liebe ist Glauben, Hoffnung, Enttäuschung. Es ist Religion, es ist Offenheit, es ist Sexualität. Aber vor allem ist Liebe eben auch Arbeit. Und das klingt jetzt so banal, aber ich glaube, die banalsten Erkenntnisse sind manchmal die am einleuchtendsten sind.
Machst du jetzt in deiner Beziehung etwas anderes, nachdem du all diese Geschichten verfolgt und durchdrungen hast?
Ich hoffe, ich mache nicht so viel anders wie vorher, weil ich glaube, es ist vorher ziemlich gut gelaufen. Aber ich glaube, dass das, was ich gemacht habe, damit das Heft entstehen kann, auch sehr wichtig ist für eine funktionierende Beziehung. Nämlich zuhören. Zuhören und sich Gedanken machen, was will die andere Person eigentlich sagen. Und probieren, deren ihren Punkt zu verstehen. Und das, glaube ich, ist wirklich schon die halbe Miete.
Das ist schon mal ein sehr guter Ratschlag. Hast du jetzt ganz am Schluss noch einen anderen, einen ultimativen Tipp für uns alle?
Ich habe keinen Beziehungstipp, aber fast. Ich bin nämlich während der Produktion von dem Heft auf ein sehr tolles Buch gestoßen. Es heißt «Love Stories» und ist vom australischen Autor Trent Dalton während der Corona-Pandemie geschrieben worden. Dalton ist an einer sehr belebten Strassenecke in Brisbane gesessen, hat einen Tisch aufgestellt, einen Stuhl und eine Tafel, wo er geschrieben hat, sentimentaler Autor sucht Liebesgeschichten.
Hättest du auch machen vor dem Heft?
Hätte ich auch können. Ich habe dann leider das Buch erst schon zu spät gemerkt, wo die Hälfte vom Heft schon durch war. Aber ich habe gedacht, das ist so eine tolle Idee. Und er hat einfach gewählt, dass die Leute zu ihm hinhocken und ihm Liebesgeschichten erzählen. Und über das, über die paar Monate, wo er an dem Strassenecke geguckt ist, hat er dann ein Buch geschrieben. Und es ist also so ein wunderbares, berührendes Buch geworden. Ich habe wirklich sicher 20 Mal Tränen in den Augen gehabt, während ich das gelesen habe. Und das kann ich sehr empfehlen zum Lesen, wenn man nicht genug hat von Liebesgeschichten, aber auch wenn man etwas will, noch mehr über Liebe dazulernen. Es ist eben leider nur auf Englisch erschienen bis jetzt, aber es ist wirklich sehr, sehr, sehr umgänglich geschrieben.
Denkst du eigentlich manchmal an die eigene Rust zurück und überlegst, das hätte ich gerne nochmal?
Ja, sicher. Ja. Natürlich, aber ich bin mittlerweile alt genug zu wissen, dass es nie mehr so wird sein, wie wenn man etwas das erste Mal erlebt. Man kann das nicht imitieren, weil das erste Mal ist immer das überwältigendste Mal, wo man etwas erlebt. Aber es ist aber auch immens anstrengend in der Rausch. Und ich glaube nie, dass ich 7 Jahre mit dem Gefühl konstant so überlebt hätte. Worüber man aber viel zu wenig redet, ist eben das, was nach dem Rausch kommt. Und zwar das wohlig warme Ankommen, was man eben nur hat, wenn man die Höhe und Tiefe miteinander überlebt hat. Und das hat einen dann zusammengeschweißt. Und ich glaube, das ist es eben, was Liebe ist.
Danke, Sascha.
Danke, Philipp.
Das Heft, das Sascha Britzko zusammengestellt hat mit ihren Kolleginnen und Kollegen vom Magazin, kommt am Samstag raus. Diverse Texte sind schon online, andere kommen noch. Die, die es schon gibt, können wir noch sehr gerne verlinken. Danke, dass ihr zugelassen habt. Diese Folge von «Apropos» hat Jackie Wechsel produziert. Ich wünsche euch allen ein ganz schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.